Was bestimmt unsere Perspektive? Was bestimmt unsere Lebenseinstellung? Woran orientieren wir uns gerade so? Ganz persönlich bei dir, in deinem Leben. Was bestimmt dein Leben? Weil so viele Dinge haben Einfluss auf uns, so viele Dinge zerren und ziehen an uns und rufen hier, du musst auf mich achten, Achtung, ich bin wichtig, hallo, du musst es so und so machen, ich bin doch das Entscheidende. Und das können unser Leben, das können Personen sein, das können Projekte auf der Arbeit sein, das können Noten in Klausuren und Prüfungen sein, Kontostände, Urlaubswünsche, Machtansprüche. Aber nach welchen Maßstäben gehen wir eigentlich mit diesen ganzen vielen Dingen in unserem Leben um? Was gibt uns wirklich immer wieder Orientierung? Denn mir geht's so, gerade in den letzten Wochen treibt mich das so ein bisschen um. Wenn ich unsere Gesellschaft anschaue, dann fällt mir auf, dass in den letzten Jahren es immer stärker wird, dass der Fokus darauf geht, es geht um das Individuum. Ich allein entscheide. Ich allein bin das Höchste. Es geht stärker um Emotionen. Ich sage jetzt mal Bauchgefühl, es geht immer darum, was will ich jetzt, was fühle ich jetzt und das will ich jetzt haben. Ich brauche das jetzt. Es geht stärker um eigene Wahrnehmung, meine Wahrheit, meine Ansichten, meine Anschauung, das, was ich mir überlegt habe und auch oftmals so irgendwie um Belohnung. Was habe ich davon? Wenn ich das mache, was habe ich davon? Was kriege ich dabei raus? Und der ganze Blick geht eigentlich immer mehr auf mich selbst. Und auch bei uns Christen frage ich mich mal ganz ehrlich, wo ist unser Blick? Ist unser Blick auch immer, wir sagen immer, wir glauben an Gott und wir richten uns an Jesus, aber ist unser Blick nicht manchmal auch sehr stark auf uns selbst gerichtet? Mein Leben mit Gott, mein Jesus, meine Wahrnehmung. Ging es früher oftmals um Ansichten von, wie sieht das die Familie, wie sieht das der Staat, die Nation, wie sieht das die Zunft, die Gilde, wie sieht das vielleicht auch die Gemeinde oder die Kirche, in der ich bin, so geht es jetzt doch immer mehr um mich selbst. Und manche sagen, darin liegt eine ganz große Freiheit und ganz große Entfaltungsmöglichkeit, aber auch, wenn wir in unsere Gesellschaft hineingucken, liegt auf der anderen Seite eine zunehmende Vereinsamung. Es gibt immer mehr alleinstehende Menschen, nicht nur Singles, aber generell Menschen, die irgendwie keine Freundeskreise mehr haben, die wirklich so für sich sind und danach suchen. Weil wenn alles sich immer um mich dreht, ist irgendwann kein Raum für die anderen mehr da. Und dann merke ich aber, die anderen fehlen mir. Es geht um Verunsicherung, denn wenn so viele individuelle Meinungen sind, so viele verschiedene Einzelperspektiven, was ist denn nun richtig oder was ist denn nun geltend oder was von diesen vielen Meinungen soll ich denn für mich annehmen? Und auch so eine zunehmende Entsozialisierung, weil es geht ja nicht nur um die Gemeinschaft, was tut unserer Gemeinschaft wohl oder unserer Kommune, sondern was tut mir wohl und dann werde ich für mich und die Gemeinde wird unwichtiger. Und daraus erwächst immer mehr Beziehungsarmut und auch Misstrauen. Kann man den anderen überhaupt trauen? Die haben so andere Meinungen, die haben so andere Ansichten. Und mir ist da eingefallen, wenn sich unser Blick senkt und wir uns immer mehr angucken uns selber und um uns drehen und uns in uns selber verkrümmen. Martin Luther nannte das Sünde. Er hat gesagt, Sünde ist der in sich verkrümmte Mensch, der nur sich sieht und seine Maßstäbe und seine Bedürfnisse und das alles an erster Stelle steht. Und deshalb möchte ich heute Morgen einfach mal so ein bisschen wieder so uns mit hineinnehmen, auch für mich selber einfach immer wieder zu sagen, wir haben eine göttliche Lebensperspektive. Wir haben eine klare Orientierung, eine klare Ausrichtung, durch unseren lebendigen Gott, der uns nicht einfach nur sagt, ich habe euch jetzt erlöst und dann, wenn ihr tot seid, hole ich euch mal ab, sondern der sagt, ich gebe euch Leben, Leben in Fülle und auch eine Lebensperspektive damit. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, dass wir darauf schauen und uns natürlich auch orientieren und ausrichten, natürlich an dem, der unser Herr ist, Jesus Christus. Und dazu lesen wir heute Morgen in Johannes 1, die Verse 1 bis 5 und 10 bis 13. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Man kann auch übersetzen, das Wort war vor Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat's nicht, man kann übersetzen, sie hat's nicht ergriffen. oder sie hat es nicht verstanden, oder man kann auch übersetzen, sie hat es nicht auslöschen können. Es, also das Licht, war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und ich möchte uns heute Morgen so in 5 Gedanken mit reinnehmen, die wir auch für unser Leben wieder nehmen können, als eine Lebensperspektive, die uns immer wieder ermutigt, uns das vor Augen zu halten. Im Anfang war das Wort. Das Johannesevangelium knüpft mit seinen Worten an den Anfang der Bibel an. Ganz bewusst, Johannes nimmt im Anfang, und wenn seine damaligen Leser, zum großen Teil auch Juden oder Judenchristen, das gehört haben, dann wussten sie, im Anfang kommt sofort, im Anfang, wie geht's weiter? Schuf Gott Himmel und Erde. Das war sofort da. Also das war, es geht hier um den Anfang, um den Ursprung, es geht hier um Gott. Und das ist ja das Besondere am Judentum, auch in seiner damaligen Geschichte und Entstehung. Im Anfang ist nicht nichts oder irgendwas, sondern ganz allein da ist Gott. Gott ist von Anfang an da. Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Gott ist ewig. Er war schon immer da. Er ist größer und mächtiger als alles irdisch-materielle. Und alles Geschaffene hat seinen Anfang in Gott. Dieser Monotheismus, dieser eine Gott, das war damals radikal, was radikal Neues. Alle anderen Völker und ringsrum Religionen haben viele Götter. Sie haben auch Geschichten, wie die Welt entstanden ist, dass Götter miteinander gekämpft haben und die Erde ist dann so ein Abfallprodukt, was entstanden ist. Oder die Menschen sind irgendwie durch Zeugung von den Göttern und den Göttern bei rausgekommen. Sie müssen jetzt den Göttern dienen, ganz viel Chaos und Wirrwarr und kein. Und der jüdische Glaube setzt dieses, am Anfang war Gott. Am Anfang war ein Gott und am Anfang war ein allmächtiger, ein allwissender, ein guter Gott. Er ist derjenige, der der Grund von allem ist. Er ist der, der da ist, auch wenn alles andere komisch aussieht. In der Zeit war es auch damals so wichtig, dass die Menschen geguckt haben nach den Sternen, nach Sonne, nach Mond. Das waren Gottheiten. Und wenn es Sonnenfinsternis gab oder irgendwas mit der Sonne nicht gestimmt hat, wenn der Mond mal anders geleuchtet hat, dann war das ein Grund zur Panik, weil die Gottheiten sind erzürnt oder so. Wir wissen nicht, was zu machen ist. Und dieser Glaube an den einen Gott, der auch gesagt hat, die Sonne soll sein und der Mond soll sein, aber ich hab's in der Hand. Und auch wenn da was flackert oder so, ich bin der, der alles in der Hand hat. Das war auch so ein unglaublicher Friede, eine unglaubliche Ruhe zu sagen, da ist ein guter Gott, der die Welt in den Händen hält. Und seit ich das mit meinen Kindern immer mal wieder gesungen habe, ist mir das bewusst, wie gut und wie stark diese Botschaft ist. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Das war von damals schon diese grundlegende Sache. Und Johannes setzt jetzt noch einen drauf, was für seine jüdischen Hörer damals total neu war, schockierend sogar so, dass er sagt, im Anfang nicht war Gott, sondern er sagt, im Anfang war das Wort. Im Anfang war das Wort und mit diesem Wort ist Jesus Christus als das lebendige Wort Gottes gemeint. Denn nämlich damals war es auch schon, ist denn Jesus jetzt einfach nur ein auserwählter Prophet oder ist er denn wirklich Gott oder ist er nur von Gott geschaffen oder wie kann man das denn sehen? Und Johannes wollte deutlich machen, sagen, Jesus war von Anfang an da. Er war auch in diesem Anfang mit da. Er kam nicht erst irgendwann dazu. Auch für uns immer wieder wichtig zu wissen, er ist von Anfang an da. Er ist nicht ein Notfallplan Gottes und dann, oh, jetzt läuft schief. Jesus, ich brauche dich irgendwie. Er ist von Anfang an mit da. Das Wort ist von Anfang an da oder im Griechischen heißt es hier Logos. Die Übersetzung Wort ist absolut korrekt, aber Logos war viel breiter für die damaligen Hörer. Wenn die Logos gerne, ihr könnt heute vielleicht sagen, Logos fällt euch ein, Logik, ne? Das ist logisch. Für manche war das die Erkenntnis, die Weisheit, der Logos, der das Universum zusammenhält, der Sinn der Schöpfung. Johannes erklärt hier nicht, was Logos heißt. Er erklärt nicht, was er meint, weil er wusste auch, viele der Hörer haben ganz verschiedene Meinungen dazu und unterschiedliche Bedeutungen. Aber er will klar machen, egal aus welchem Hintergrund du kommst, egal wie du geprägt bist, egal was so gerade dein Leben bestimmt, was du denkst, was dein Logos ist. Den wahren Logos, Das wahre Erfüllende, das Ganze, das Komplette, das zu verstehen, das findest du nur bei Gott. Das findest du nur bei diesem lebendigen Logos. Egal, was dir anders beigebracht wurde, das, was wirklich sinnvoll ist und lebensstiftend ist und inhaltsschaffend und Ursprung von allem, das findest du bei Gott. Und auch für uns heute, das ist damals so, aber Leute, schaut doch auf unsere Gesellschaft heute auch. Es ist doch genauso wichtig, das wieder deutlich zu machen. Es gibt viele Leute, die sagen, es ist nichts da und war nichts da. Und aus nichts ist irgendwie alles geworden und dann wird es wieder zu nichts. Wo man sagt, hä? Oder sie sagen, ja, vielleicht haben die Recht und wir nehmen ein bisschen von den Göttern und basteln uns das so zusammen oder so. Und sie sagen, nein, im Anfang ist dieser eine Gott, der alles geschaffen hat. Und Jesus Christus ist von Anfang an bei ihm. Und das Spannende ist, auch in dieser ganzen Konstellation, und das Wort war bei Gott, oder das Wort war vor Gott, und das Wort war Gott. Gott ist von Anfang an nicht allein. Wir glauben an den einen Gott, aber wir glauben, dass dieser eine Gott drei Personen hat. Es ist eine geschlossene Einheit, aber drei Personen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das heißt, bei Gott war von Anfang an Gemeinschaft. Und das Spannende ist, diese Gemeinschaft ist nicht nur gut miteinander ausgekommen, sondern diese Gemeinschaft ist so ineinander verschmolzen und verflochten, dass es da keinen Streit, keinen Neid, keine Missgunst gab. Das ist genauso für damals modern. Denn wenn wir dann denken, gerade Olympia ist ja, die olympischen Götter, die waren zwar alle irgendwo im Himmel, aber sind die gut miteinander ausgekommen? Die haben sich dauernd gegenseitig auf die Nuss gegeben und dauernd musste man wissen, bin ich jetzt mit dem Gott unterwegs oder mit dem Gott? Wenn ich dem traue, kann ich dem nicht trauen? Und der Gott der Bibel von Anfang an auch durch Jesus Christus im Neuen Testament sagt, hier ist eine Einheit von Liebe, von Miteinander, von Gemeinschaft. Wir können einander trauen und ihr Menschen, ihr könnt uns vertrauen. Wir spielen keinen gegeneinander aus. Wir sind gelebte Gemeinschaft. Und hier heißt es auch Jesus, der nachher als Mensch erfahrbar war auf dieser Erde und so. Was war seine Perspektive? Er war vor Gott. Er war bei Gott. Aber eigentlich heißt es hier vor Gott. Er hat Gott angeschaut. Da steckt etwas drin. Da ist der liebende Blick zum Vater und der liebende Blick des Vaters zum Sohn. Und nehmt den Heiligen Geist gern noch mit rein, auch der liebende Blick zu ihm. Es geht darum, in diesem Gott, da schaut man sich an, da schaut man sich in die Augen. Und da ist kein Neid oder Missgunst, sondern da ist Wahrheit, da ist Liebe, da ist Zuneigung, da ist Zuwendung. Und dieser Gott, das prägt das ganze Sein, schon von Ewigkeit. Und es heißt auch, wir brauchen uns um Gott keine Sorgen machen. Gott geht's gut. Gott ging schon immer gut. Gott braucht auch keine Menschen und keine Erde, damit er glücklich ist. Gott in sich selbst ist das vollkommene Glück, die vollkommene Freude, die vollkommen gelebte Gemeinschaft. Und er schafft Himmel und Erde und die Menschen, weil er sagt, diese Gemeinschaft möchte ich mit euch teilen. Ich brauche von euch nichts, aber ich möchte es euch schenken und euch geben und euch weitergeben hinaus zu euch. Gott ist Liebe. Und wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe, schreibt Johannes in seinem Brief im 4. Kapitel. Gott ist Liebe. Er hat diese glückliche Beziehung. Es zeigt uns, nur ich allein, diese Perspektive, allein, ich muss allein entscheiden, ich muss allein denken, ich muss auf mich schauen, ich muss mich um mich kümmern. Nur ich allein, das gibt's nicht mal bei Gott. Denn Gott ist von Anfang an gelebte Gemeinschaft. Von Anfang an ein Miteinander, von Anfang an ein gegenseitige Anerkennung, von Anfang an ein gegenseitiges, auch freiwilliges Unterordnen, ein gegenseitig Dienen und es kommt keiner zu kurz und es beschwert sich keiner. Es ist dieses Miteinander. Und Jesus, der als das lebendige Wort bei Gott ist, der auch sagt, ich schaue auf ihn, der will uns auch sagen, Leute, ich wünsche euch, dass ihr das erkennt, dass ihr sagt, wenn ihr wissen wollt, worauf soll ich in meinem Leben schauen, dass er sagt, schaut auf Gott. Orientiert euch nicht an den Zahlen und an den Menschen und an dem, schaut auf Gott. Ich selber, sagt Jesus ja auch, ich bin dieser, der von Anfang an da war. Noch ehe Abraham war, war ich da und ich habe auf Gott geschaut und das prägt mein Leben. Auch als irdischer Jesus sagte, das prägt mein Leben. Ich schaue zuerst auf Gott. Ich schaue auf meinen liebenden Vater. Ich schaue auf den, der mich von Anfang an gewollt hat und in Liebe zu mir ist. Auf den schaue ich zuerst, bevor ich auf alles andere schaue. Er sagt doch mal, ich kann nichts tun, außer dem, was mein Vater tun sieht. Von dem lerne ich das alles. Alles das, was ich mache und auslebe, das kommt von ihm. Ich orientiere mein ganzes Handeln an ihm. Und alles, was er macht, das macht er gut. Das macht er sogar sehr gut. An wem orientieren wir uns? Worauf schauen wir, bevor wir Entscheidungen treffen, bevor wir Handlungen machen? Worauf schauen wir? Schauen wir auf das und das und das und was der Chef sagt und was die sagen, was die sagen? Oder schauen wir zuerst mal auf Gott und sagen, wow, wir wollen auf diese Gemeinschaft, auf diesen guten Vater gucken, auf diesen Blick Gottes, der uns anschaut, mit einer Liebe, die größer ist als alles andere. Jesus will uns hinein und sagt, schaut auf ihn. Schaut auf das, was er gemacht hat. Schaut hinein, was er schon immer getan hat. Wenn wir manchmal denken, ich bin allein oder es ist nur ich allein, und sagen, nein, wir sind nicht allein. Von Anfang an ist Gott da. Und Gott nimmt uns mit hinein. Und auch Gott ist nicht einfach nur allein oder irgendeine Hackordnung, sondern Gott ist gelebte Liebe und Gemeinschaft. Von Anfang an. Und wenn du manchmal denkst, mich haben gerade Menschen enttäuscht, ich habe gerade meinen Job verloren, gerade läuft das nicht, läuft jenes nicht, ich bin ganz allein, dann spricht Christus dir zu sagen, nein, der Gott, der von Anfang an da ist und der bis in Ewigkeit bleibt, der ist immer noch da. Du bist nicht allein, auch wenn die Situation gerade nicht so aussieht. Du bist nicht allein, sondern wir sind da. Wir sind nicht allein. Wir sind miteinander unterwegs. Und dann heißt es, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Jesus war an allem mitbeteiligt. Jesus hat von Anfang an alles mitentschieden. Wisst ihr was? Jesus hat sogar das Kreuz von Anfang an mitentschieden, weil in Epheser heißt es, dieser Plan wurde gelegt vor Grundlegung der Welt. Das ist kein Notfallplan, das ist kein, oh, jetzt ist was schiefgelaufen. Er war von Anfang an beteiligt, hat gesagt, weil du mein Vater bist und ich dir so vertrauen kann, wir können diesen Plan so durchziehen und das so miteinander machen, weil ich weiß, ich bin gehalten und ich bin gewollt und ich bin getragen. Und Jesus ist mitbeteiligt an der Schöpfung, am Entstehen. Diese ganze Welt ist ein Teamwork. Was sollten wir für uns mit hinausnehmen? Martin Buber, der jüdische Religionsphilosoph, der hat gesagt, wenn Gott so ist und Gottes Wesen so ist, dann gibt es ein 11. Gebot, du sollst dich nicht vorenthalten. In unserer Zeit passiert es immer mehr durch den Individualismus, ich entscheide für mich selber, ich gucke, was für mich gut ist und ich bin erstmal misstrauisch und distanziert und weiß nicht, was ich mache und ich nehme mich raus. Und das ist nicht nur in der Gesellschaft so draußen, das ist bei uns in unseren Gemeinden so. In unseren christlichen Gemeinden, die von dieser göttlichen Gemeinschaft von Anfang an geprägt sind, wird es immer mehr so, was habe ich davon und muss ich da jetzt hin und muss ich da noch hingehen und will ich da, sollte ich nicht misstrauisch sein, ich ziehe mich immer mehr raus. Und Gott möchte uns sagen, hey, ich ziehe mich nicht raus. Ich bin mit da. Ich investiere mich hinein von Anfang an. Und auch wir wollen miteinander lernen, hey, wir sollen uns nicht einander vorenthalten, wir sollen miteinander was teilen. Denn das Spannende ist ja auch, was sagt denn diese Aussage noch im Anfang war das Wort? Das sagt, Gott wollte von Anfang an kommunizieren. Gott hat von Anfang an sich mitgeteilt. Gott ist kein schweigender, stummer Gott irgendwo oben, sondern einer, der spricht, der jemand anspricht. Und das Wort ist beteiligt auch, vielleicht kennt ihr das, Logos, Log, Dialog. Wo sind unsere Dialoge? Wo ist unser Miteinander sprechen, uns anschauen und uns zusprechen, uns ansprechen? Stellt doch mal vor, dieser Gottesdienst heute Morgen hier, jetzt hört er mir alle gerade schon zu. Ich weiß, das ist manchmal kein Dialog, aber nachher beim Kaffee stehen wir alle da. Wir haben einen Kaffee und wir haben ja Gemeinschaft, wir sind ja alle da, aber keiner spricht ein Wort. Bäh. Wo teilen wir uns mit? Wo teilen wir uns dem anderen mit? Wo teilen wir uns in unserer Gemeinde mit, in unserer Familie mit, auf unserer Arbeit mit? Teilen wir uns noch mit oder sind wir für uns nur und allein und wir gestalten nicht mit, sondern wir ziehen uns aus allem raus? Ich finde das auch bei mir immer wieder schwierig, das merke ich, da muss ich mich an der eigenen Nase fassen. Ich bin schnell dabei, mich zu beschweren oder zu meckern oder so. Oder die anderen sollten und die und das finde ich nicht gut. Aber wo bin ich denn der auch sagt, ich ergreife Initiative, ich teile mich mit. Auch ich teile mal meine Bedürfnisse mit und sage, okay, fand ich jetzt gerade nicht so gut oder so. Aber nicht immer mit diesem, du hast das, du, nee, sondern mir geht's so, wie geht's denn dir? Eine Frage stellen dem anderen, was ist los? Ihr merkt doch zum Beispiel auch diese Fragen schon, oder ich weiß nicht, wie ihr Leute begrüßt. Manche sagen immer schon, na, alles gut, ja, was soll ich denn darauf sagen? Manchmal nein, ist nicht alles gut. Es gibt eine gute Frage, wie geht es dir? wirklich? Wie geht es dir wirklich? Du darfst sagen, es geht gut, du darfst sagen, es geht schlecht. Mitteilen, Anteil nehmen, miteinander unterwegs sein, miteinander schauen, auch Vertrauen schenken und sagen, wir können was miteinander gestalten, auch in unseren Gemeinden. Nicht sagen, ach, das geht alles irgendwann den Bach runter und die Leute treten aus und keiner macht. Lass uns doch miteinander das machen. Und die kleinste Einheit fängt schon an, wenn zwei Menschen miteinander einen Dialog haben und sich mitteilen und Anteil nehmen und ihr Herz öffnen. Ist das herausfordernd? Oh ja. Ist es sinnvoll und lohnenswert? Oh ja, auf alle Fälle. Wir sind nicht allein unterwegs. Wir teilen uns mit. Wir sollen uns nicht vorenthalten, wir gestalten unsere Gemeinschaft mit. Und dann möchte ich immer wieder sagen, lasst uns mit Perspektive Ewigkeit leben. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wie wollen wir Leben erklären? Ist Leben Essen und Schlafen? Ja, ist es. Ist Leben Arbeiten und schöpferisch tätig sein? Ja, ist es auch. Ist Leben Spielen und Spaß haben? Ja, das ist es auch. Ist Leben auch manchmal schwer und anstrengend? Ja, das ist es auch. Leben ist so vielfältig. Leben hat so eine Fülle. Aber das Leben in seiner ganzen Fülle kann man nicht mit Worten beschreiben. Das kann man nicht erklären. Man muss es erleben. Man muss hineingenommen werden. Und das ist genau das, was auch Gott will und was auch Jesus will, dass er immer wieder sagt, ich möchte euch hineinnehmen in diese Beziehung zu Gott und auch in diese Beziehung als christliche und glaubende Gemeinschaft, dass ihr das Leben in Fülle erfahrt von dem, der das Leben in Fülle ist, nämlich Gott. Was macht dein Leben aus? Ist es die Arbeit? Ist es dein Kontostand? Ist es deine Familie? Ist es dein Freundeskreis? Ist es Sport oder so? Was sind deine Sehnsüchte, wenn du über Leben nachdenkst und so? Und all das, was wir suchen, was wir wirklich suchen von wahrem Leben, das finden wir in Gott. Die Frage ist, geben wir diesem Leben Raum? Schauen wir auf dieses Leben in Gott? Alles, was uns freut, alle Schönheit, Schönheit der Menschen um uns herum, der schöne Urlaubsort, die schöne Musik, all das ist schon ein kleiner Hinweis, nur es kommt von Gott. Er ist der das schenkt, weil Gott selber ist in sich Schönheit und Freude und Glück. Und er sagt, diese kleinen Dinge, die kommen schon von mir. Kommt zu mir, schaut mich an, kommt in diese Gemeinschaft rein und erlebt das. Und denkt immer wieder dran, diese Schönheit und Fülle und dieses Leben, was ich euch gebe, das ist nicht gebunden an diese Woche, an diesen Monat, an dieses Jahr, an dieses irdische Leben. Unsere materielle Halbwertszeit ist 70 bis 90 Jahre. Und dann ist damit Schicht, aber dann ist doch nicht Schicht im Schacht mit Gott. Wir Menschen sind doch ewige Seelen, wir sind doch für die Ewigkeit geschaffen. Und selbst die Leute vielleicht im Umkreis von euch, die sagen, daran glaube ich nicht. Dann kannst du mal fragen, möchtest du, dass dein bester Urlaub endet? Nee. Die meisten sagen, das könnte ewig so weitergehen. Aha, Ewigkeit. Möchtest du, dass die schönen und freudigen Momente deines Lebens einfach abbrechen und sagen, ja, du möchtest, dass das ewig weitergeht, diese Schönheit. Die Ewigkeit ist uns ins Herz gelegt und wir suchen alles Mögliche. Ja, wir finden diese Ewigkeit nur bei Gott, wenn wir sagen, in dieser Beziehung zu dir, Gott, du nimmst uns mit hinein, dass wir sagen, wir können jetzt das schon genießen und uns freuen an dem Schönen, was du gibst, aber das Beste kommt erst noch. Und andersrum, wenn es gerade schwierig ist und anstrengend und hart ist und Sachen sind, die wir nicht verstehen, das Beste kommt erst noch. Weil dieses Leben mit Leid und Not und so, das ist nicht das wahre Leben. Das Leiden hört irgendwann auf. Und die Tränen hören an, aber das wahre Leben in Gott geht weiter. Teile ich mein Leben mit Gott und den Menschen? Gebe ich das weiter? Rede ich davon auch in meinem Leben, dass ich sage, ich habe da eine Perspektive, die über das Ganze hinausgeht. Ich möchte da weiter gucken. Oder auch wir als Christen, oder existiere ich nur so vor mich hin und versuche mich von Tag zu hangeln, weil alles so schwierig ist und verstehe ich nicht, boah, ich habe doch das Leben in Fülle von meinem Gott, eine Ewigkeit direkt da vor mir. Denn die Herausforderung, mit der wir zu kämpfen haben, ist, das ist Gottes Seite. So ist Gott. Und dann heißt es, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Oder sie hat es nicht ergriffen, nicht verstanden. Sie kann es aber auch nicht auslöschen. Das Licht war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Und er kam in das Sein und die Sein nahm ihn nicht an. Finsternis ist das Gegenteil von Licht. Es gibt nicht beides gleichzeitig. Das eine schließt das andere aus. Es gibt keine Beziehung zwischen Licht und Finsternis. Und das bedeutet auch, wenn man es so übersetzen will, Das eine kann das andere nicht verstehen. Das eine begreift nicht, was das andere da will. Das eine will auch nicht. Die Finsternis heißt, von Gott abgewandt sein, ohne Gott leben, ein Nichtsehen, ein Nichtverstehen, ein Nichthören können und wollen. Wenn es dir so geht, dass du manchmal sagst, ich als Christ, ich werde nicht verstanden. Von meinem Umfeld, von meinen Kollegen, von meinen Freunden, manchmal sogar in der eigenen Familie, ich werde nicht verstanden. Dann liegt es nicht daran, dass du so komisch bist, vielleicht auch in manchen Sachen, das muss man dann klären auf einer anderen Ebene. Aber wenn du von Gott redest und die Leute verstehen dich nicht, dann liegt es daran, dass sie dich nicht verstehen können. Denn ohne Gott leben heißt in Finsternis leben. Und das heißt nicht, die Leute sind alle böse und schlecht oder so, sondern wir sind alle als Menschen schlecht und böse. Wir brauchen alle Erlösung und Hilfe. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind, hat Gott uns diesen Aha-Effekt geschenkt. Er hat das Licht in unserem Leben angemacht. Er hat uns sehen lassen, was Gott ist und wie Gott ist. Und wenn wir damit weitergehen und das erzählen, dann verstehen uns die Leute nicht. Und wisst ihr, was das Gute ist? Sie haben Jesus auch nicht verstanden. Wir sind nicht allein. Jesus hat so oft Dinge erklärt und erzählt und gegeben. Und die Leute haben, was ist mit dir los? Du hast ein Problem oder so. Wir werden immer wieder auf Unverständnis treffen. Wir werden immer wieder, wenn wir Zeugnis geben, wenn wir was sagen, wenn wir es machen, wir werden auf Unverständnis treffen, weil diese Welt ist noch nicht komplett erleuchtet. Diese Welt ist immer noch sehr finster, wir sehen das überall. Aber warum ist es so? Weil sie dieses Licht noch nicht erkannt hat, weil sie dieses Wort noch nicht gehört hat, weil sie verschlossen ist. Und es ist ein Segen und ein Geschenk Gottes, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir sagen manchmal um uns herum so, wir haben neulich uns beim Gebet ausgetauscht in der Gemeinde, dass da in der Schule von jemandem, auch die bei der Enkelin, da kam jemand zum Glauben. Es passiert immer noch. Und wisst ihr was? Es passiert weltweit. Vor allen Dingen in Asien und Afrika kommen Menschen zum Glauben. Und Gott baut sein Reich. Bei uns sieht es manchmal vielleicht gerade ein bisschen trüber aus. Aber mal die Frage an uns. Kann es auch manchmal sein, dass wir manchmal auch ein bisschen trübfunzelig sind? Kann es manchmal sein, dass wir nicht sagen, hey, wir lassen unser Licht leuchten in dieser Welt? Wir werden zwar nicht verstanden, aber na und, deswegen machen wir das Licht nicht aus. Sondern wir lassen das Licht weiter leuchten. Jesus wurde nicht verstanden. Wir werden auch nicht verstanden, aber wir leuchten weiter. Und zwar nicht, weil wir so eine Strahlkraft haben, sondern weil er so eine Strahlkraft hat. Weil er unser Leben begeistert und weil wir sagen, wir wollen das weitergeben, was wir hier leben. Wir wollen davon erzählen. Und wenn die Menschen es nicht verstehen und nicht begreifen können, das ist die Sache. Und wir können darum bitten und sagen, Gott, öffne du ihnen die Augen, öffne du ihnen das Verständnis, dass sie dich sehen können. Und das Zweite ist, die Finsternis hat das Licht nicht auslöschen können. Sie hat das Licht genommen. Sie hat das Licht ans Kreuz geschlagen, getötet, in ein Höhlengrab gesperrt, einen Stein davor gerollt. Und wisst ihr was? Das Licht scheint in der Finsternis und sie hat es nicht auslöschen können. Sie hat das Licht in die Hölle geschmissen und sie hat es nicht auslöschen können. Es leuchtet immer noch. Und es ist hervorgebrochen an Ostern und es leuchtet die ganze Welt, es leuchtet bis in Ewigkeit. Das Licht Jesu Christus kann nicht ausgelöscht werden. Und wenn du manchmal mit Angst um dein Leben gehst, weil das ist alles so finster rum, alles so dunkel, du hast das Licht in dir durch Jesus Christus und dein Glauben bist du das Licht. Und wenn du denkst, ich bin Streichholz, hast du schon mal ein Streichholz im dunklen Raum angemacht? Kam die Finsternis, hat es ausgepustet? Das Licht leuchtet. Lass uns doch unser Licht leuchten, dass wir sagen, wir glauben das. Wir haben das Vertrauen darauf. Wir glauben daran, nicht wir selber sind das Licht. Das sagt Johannes der Täufer auch, ich bin nicht das Licht. Ich zeige auf Gott, er erfüllt mein Leben und das bringt zum Leuchten. Und darum passieren Dinge da, wo Menschen hingehen und sagen, ich möchte es weitererzählen in meiner Familie, in meinem Umfeld. Ich gebe davon bei, ich lebe da mit dieser Perspektive und es werden Dinge passieren. Wir werden Licht an dunkle Orte bringen, auch wenn wir manchmal nichts davon merken. Aber wir sind oftmals dieses Licht in dieser Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Jesus hat es in uns reingelegt. Nicht, dass wir es selber machen und anstrengen müssen. Er sagt, weil ihr diese Beziehung zu mir habt, weil ihr mit mir lebt, weil ihr mit mir sprecht, ihr werdet leuchten. Der Mose hat geleuchtet, nicht weil er so super toll war und weil er die Leuchte war. Er hat geleuchtet, weil er mit Gott gesprochen hat. Darum möchte ich euch sagen, hey, dein Leben trifft auf Unverständnis. Lebe weiter. Lebe weiter mit Gott, lebe weiter mit der Perspektive Ewigkeit und gib das weiter. Lass dich da nicht unterkriegen, das Licht wird nicht ausgelöscht, es leuchtet ewig. Und abschließend, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus Willen des Fleisches, noch aus Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Dieser Glaube diese Lebensorientierung, das, was wir haben, wo wir sagen, wir sind Christen, wir bekennen Jesus Christus, wir haben persönliche Beziehung zu ihm, wir haben uns persönlich für ihn entschieden, wir glauben, dass er uns errettet und erlöst hat, das ist ein Geschenk Gottes. Wir haben das nicht, weil wir so schlau sind und weil wir das verstanden haben. Wir haben das auch nicht, weil wir sagen, Oma und Opa haben sich dafür entschieden. Es gibt in christlichen Kreisen oftmals dieses Problem, dass manche Menschen gar nicht Glauben leben, sondern Tradition weiterleben. Glauben kann man nur geschenkt bekommen. Glaube ist etwas von Gott Geborenes, von Gott Geschenktes, von dem Gott, der Leben in Fülle ist und Leben verschenken will. Der gibt Leben, dass man das auch weiterleben kann und weiter verstehen kann. Und er sagt, wenn du dieses Leben hast, dann bist du ein Kind Gottes. Und damit kommen wir wieder zu diesem Anfang zurück. Denn als Kind Gottes, ein Kind des Gottes, der ein liebender Vater ist, was kann ein Kind? Ich merke das jetzt immer wieder gerade durch meine Kinder, merke ich das, wie wahr das ist. Was kann ein Kind? Ein Kind kann jederzeit zu seinem Vater laufen. Ein Kind kann jederzeit zu seinem Vater kommen. Ein Kind kommt zu seinem Vater und der Vater schaut das Kind an. Und der Vater spricht mit dem Kind. Ich als menschlicher Vater, nicht immer nett, nicht immer freundlich, da ist noch viel Verbesserungsbedarf. Aber unser himmlischer Vater sagt, du als mein geliebtes Kind, du kannst sein wie das Wort im Anfang, du kannst die ganze Zeit vor mir sein, die ganze Zeit bei mir sein, die ganze Zeit mit mir reden und ich rede mit dir auch. Vielleicht hören wir es manchmal nicht so gut. Vielleicht gehen wir auch manchmal gar nicht mehr so bewusst zu unserem Vater hin, weil wir eben unsere Perspektive auf alles andere richten und alles andere uns ablenkt und wegzieht von ihm. Aber wenn wir sagen, stimmt, ich habe doch einen lebendigen Vater, bevor ich jetzt in die nächste Woche gehe, diese nächste Entscheidung mache, diesen Schritt gehe, ich nehme mir die Zeit. Wie auch immer das bei dir aussieht und wie du das gestaltest, aber ich nehme mir diese Zeit mit meinem Vater, auf den zu schauen, der von Anfang an da war und der mit mir spricht und meinem Leben Sinn gibt und meinem Leben Fülle gibt. Der mich liebt mit einer Liebe, die niemals aufhört, niemals aufgibt, niemals kaputt geht und immer und ewig gleich stark bleibt. Er ist das Leben. Und dieses Leben ist unser Licht. Und es gibt uns Orientierung und Perspektive, nicht nur für heute und für morgen, sondern für die Ewigkeit. Und ich lade uns ein, dass wir immer wieder sagen, hey, wir wollen dieses Leben mit Perspektive Ewigkeit leben. Wir wollen diese Wahrheit und Liebe Gottes annehmen. Und wir wollen das Licht leuchten lassen. Und wir wollen Gott anschauen und wir wollen in Dialog gehen mit Gott und miteinander. Und wir werden immer wieder erkennen, Gott ist das Leben in Fülle. Und dieses Licht und dieses Leben kann niemals ausgelöscht werden. Es bleibt ewig. Was für eine Perspektive. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, du siehst jeden Einzelnen von uns hier und du weißt, wie wir drauf sind. Du weißt, wie es uns geht, ob wir gerade uns ganz mit dir verbunden fühlen, ob wir uns dir ganz nah fühlen oder weit weg von dir. Herr, du bist das Leben und das Leben in Fülle. Du gibst Licht und Orientierung. Ich bitte dich, dass du jeden von uns wieder ganz neu füllst mit diesem Bewusstsein, aber vor allem mit deinem Heiligen Geist. Dass das, was manchmal dunkel in unserem Leben ist, dass da Finsternis weggeht und wir so eine Erleuchtung haben, das Licht sehen von dir und wissen, wir sind Gottes Kinder und wir haben einen Vater, der da ist, der uns liebt. Herr, ich bitte dich für jeden Einzelnen, wenn wir jetzt in schwierigen Lebensentscheidungen stehen, dass du hineinsprichst, dass wir dich hören, dass wir wahrnehmen, du sprichst auch durch Menschen, dass wir wirklich das hören, was du uns sagst. Und Herr, hilf uns rauszukommen aus diesem immer um uns selber kreisen, immer allein auf mich schauen, zu schauen, wir sind in Gemeinschaft mit dir und wir sind in einer wunderbaren Gemeinschaft miteinander. Lass uns an dieser Gemeinschaft Anteil haben. Lass uns nicht vorenthalten und rausziehen, sondern hineingehen. Du bist der, der das Leben schenkt, der Beziehung schenkt, der Gemeinschaft schenkt. Dafür loben und preisen wir dich. Herr, hilf uns immer wieder, dass wir merken, wir sind deine Kinder. Und ja, wir sind es auch. In Jesu Namen.